Mehr als freundlich. Der Podcast zum Williams-Beuren-Syndrom. Mit Professor Ingolf Prosetzky und spannenden Gästen und interessanten Geschichten zum WBS.
Ich habe vor einigen Monaten eine E-Mail von Familie Plöger bekommen und in der Mail stand: Wir sind ganz begeisterte Hörer deines Podcasts und würden uns gerne eine Folge mit Pascal Perro wünschen. Wir haben sie beim Regionaltreffen in NRW kennengelernt und sie hat uns sehr inspiriert und durch ihren Umgang mit dem WBS ihres Sohnes. Sowohl als Eltern als auch als Familie haben wir aus den Gesprächen mit ihr viel Positives mitgenommen. Vielleicht erreichst du sie und überzeugst sie, dabei zu sein. Und ich konnte sie überzeugen und sie ist heute hier. Herzlich willkommen, Pascal.
Danke, Ingolf. Ja, du hast mich persönlich was sehr gerührt von diesem Kontakt.
Wir haben uns ein paar Mal eine Mail hin und her geschickt und uns auch mal kurz angerufen, aber wir sehen uns tatsächlich hier zum ersten Mal.
Ja, was sehr schön ist. Also du hast erst eine sehr angenehme Stimme, also waren die Gespräche mit dir schon im Vorfeld ja auch für mich sehr inspirierend. Auch gerade dieser Hintergrund deiner Forschung und ja, also ich fühle mich sehr geehrt, dabei sein zu dürfen jetzt.
Es ist sehr üblich, dass ich meine Gäste am Anfang immer frage, ob sie ein Geräusch haben, was besonders typisch für sie ist. Gibt es denn eins, was für dich, für dein Leben typisch ist?
Also ich glaube, es wäre da, 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 da. Das ist das Teams-Klingeln. Es verfolgt mich. Ich höre das den ganzen Tag in meinen Meetings.
Ja. Oh, und ist vermutlich mit unterschiedlichen Erinnerungen, Gefühlen.
Ja, ich weiß, das ist so wie bei Forrest Gump mit der Pralinenschachtel. Ich weiß nie, was hinterm nächsten Klingeln steckt. Wer anruft, was das Thema ist, das kann so vielfältig sein. Auf jeden Fall ist es dieses Teams-Klingeln-Geräusch. Ich höre das manchmal sogar im Traum, also insofern.
Oh je, jetzt haben wir das Handy ausgestellt und können miteinander erzählen. Und ich würde als erstes mal damit anfangen, dass du ja einen außergewöhnlichen Namen hast. Und ich habe dazu mal im Internet nachgeschaut unter Namensbedeutung. Und dazu stand einerseits, also du wirst ja Pascal Le geschrieben. Einerseits ist es sehr selten und daher einzigartig, außer es hat eine französische Herkunft und klingt daher sehr elegant und edel. Aber in Deutschland kann es dazu kommen, dass der Name oft falsch geschrieben oder ausgesprochen wird. Ja. Was ist daran richtig und falsch?
Also die Definition ist mir jetzt auch neu. Also was ist richtig? Ja, der wird mit E geschrieben, wird Pascal ausgesprochen, wie der junge Name in Deutschland und ist französischen Ursprungs. Also ich bin auch Französin und ja, tatsächlich ist dieser Name in Deutschland immer wieder Thema. Mittlerweile bin ich sehr stolz und happy damit, weil man merkt ihn sich, aber am Anfang habe ich schon viel damit gehadert.
Und dann stand weiter, er ist verknüpft oder kommt aus dem Lateinischen Paschales oder Passarfest und bedeutet so viel wie Ostern und ist sehr eng mit Ostern verbunden. Kommst du aus einer christlich oder religiös geprägten Familie?
Ich glaube, das hat jetzt keinen religiösen Hintergrund. Ich glaube, das war reiner Zufall. Ich verbinde es einfach, wenn man das jetzt ganz überziehen wollen würde. Ostern, das ist ja auch die Auferstehung, der Sonnenaufgang und sage ich, ne, das sind die Sachen, die immer wieder neu beginnen können und ich glaube, das ist für mich auch so eine innere Haltung.
Gut, also das hört sich schlüssig an zu dem, was dann weiter steht und zwar hätte der Name Pascal die Schwingungszahl 6 aus der Perspektive der Numerologie, was auch immer das bedeutet und steht für eine harmonische, liebevolle Persönlichkeit, die sehr familienorientiert ist und eine starke Verbindung hat zu ihren Lieben?
Ja, ich glaube, da musst du meine Familie fragen. Ich glaube, also ich bin auf jeden Fall sehr verbunden zu meinen Lieben und die wissen, die können immer auf mich zählen.
Dann habe ich noch was gefunden und zwar stand da, der Name wird oft verbunden mit Menschen, die kreativ, sensibel und intuitiv sind. Sie übernehmen häufig Berufe, die ein hohes Maß an Empathie erfordern, wo man gerne mit anderen zusammenarbeitet, auch in den Bereichen Marketing und Eventmanagement. Jetzt bin ich ja gespannt. Du hattest das schon angedeutet. Was?
Du überraschst mich mit diesen Definitionen. Das ist mir neu. Aber ich bin tatsächlich Personalleiterin und habe mit sehr vielen Menschen zu tun. Und das Thema Empathie ist doch sehr wichtig, sich in die Menschen hineinversetzen zu können und auf Augenhöhe wertschätzend mit ihnen umzugehen. Und auch da haben wir bestimmt im Personalbereich sehr viele kreative Anteile auch, wenn es darum geht, zu kommunizieren. Ja, vielleicht passt es sogar. Spannend.
Du hast 3 Kinder. Willst du kurz sagen, wie alt die sind?
Ja, ich habe 3 Kinder. Die sind 23, 21 und 19. Mein Sohn mit WBS, er heißt Matteo, er ist der Jüngste. Er ist jetzt ein 19-Jähriger.
Hm? 19 ist ja so ein Alter, hört sich an nach auch nochmal vielen Veränderungen und dem Übergang. Wohnt er noch bei euch zu Hause?
Ja, er wohnt auch noch bei uns zu Hause, auch die beiden anderen. Die sind jetzt alle in Studium und Ausbildung. Und er ist auch da, der hat die Schule abgeschlossen letztes Jahr und ist jetzt in einer Arbeitsmaßnahme der Arbeitsagentur. Und wir sind jetzt genau in diesem Übergang aus der Schule raus ins Berufsleben, dann zu schauen, wo wird er zukünftig wohnen. Also das ist nochmal eine sehr spannende Phase.
Hm. Wollen wir zu den aktuellen Herausforderungen oder fangen wir vielleicht so chronologisch an, wie eigentlich das Thema WBS in dein Leben, in euer Familienleben gekommen ist?
Wir können gerne damit anfangen, wie es in unser Leben gekommen ist. Und dann gerne in die Gegenwart gehen, weil das ist jetzt auch schon lange her. Wir leben ja jetzt schon viele Jahre damit. Können wir gerne damit beginnen.
Ja, du hattest ja schon 2 Kinder und beim dritten Kind hatten wir ja doch schon einige Erfahrungen darum, die Schwangerschaft und Kindheit verläuft. Also wann ist dir klar geworden, dass es anders verläuft oder ein anderer Entwicklungsverlauf ist als bei den anderen Kindern davor?
Das war schon sehr früh. Also in der Schwangerschaft zum Ende hin hieß es, vielleicht stimmt da was nicht. Und ich sollte noch viele weitere Untersuchungen machen. Dann hatte ich mich bewusst dagegen entschieden und habe gesagt, sofern das Kind lebensfähig ist, was soll ich das jetzt in den letzten Wochen der Schwangerschaft stressen? Wir lassen es auf die Welt kommen und dann gucken wir mal. Und das war auch so eine sehr persönliche Entscheidung in dem Moment. Dann sah alles ganz okay aus, ganz normal. Und relativ schnell haben wir festgestellt, dass es irgendwie anders läuft bei den anderen. Also, dass er viel anfälliger ist für Krankheiten, Dinge, die einfach nicht gut laufen. Dann hat er im Nachhinein, muss man sagen, einiges an WBS-spezifische Schwierigkeiten bekommen. Bloß wir haben diese dann symptomatisch behandeln lassen, aber es kam nie zur Sprache, das könnte ein Gendefekt sein, geschweige denn das Williams-Beuren-Syndrom. Und ich habe zu meinem Mann dann immer gesagt, gut, irgendwas stimmt hier nicht, wir müssen jetzt einfach mal abwarten, bis die Ärzte uns sagen, was das ist. Und bis dahin machen wir jetzt einfach so weiter. Und es hat tatsächlich 7 Jahre gedauert, bevor wir die Diagnose WBS bekommen haben. Es war ein Zufallsbefund. Wir waren im Krankenhaus, weil er eine virale Hirnhautentzündung hatte. Die haben Herztöne gehört. Wir kamen zum Kardiologen. Und er guckte mich an und meint, ach, das ist ja nett, ein WBS-Kind. Und dann dachte ich, hä? Was? Und ja, das war dann mein erster Kontakt. Und dass ich das gehört habe und gegoogelt habe.
Die Überbringung der Diagnose kann ja ein zweischneidiges Schwert sein. Ne? Vor allem für die Eltern, die schon eine lange Odyssee von Arzt zu Arzt hinter sich haben, weil ihnen niemand richtig sagen konnte, ne, was mit ihrem Kind jetzt ist. Die bekommen ja mit einer Diagnose endlich Klarheit. Ne? Bestenfalls eine Erklärung. Das Ganze bekommt einen Namen, eine anerkannte Bezeichnung für ein Syndrom und so weiter. Ich kann mich erinnern, ein Elternpaar, das hier auch schon im Podcast war, die haben zu mir gesagt, dass sie vor der Diagnose oft gar nicht ernst genommen worden sind, also mit ihren Eindrücken oder Einschätzungen. Ne? Und andererseits oder zugleich können sich viele Eltern auch noch Jahre später genau an die Situation erinnern, an denen ihnen die Diagnose überbracht worden ist, ne? Und beschreiben ja. die Situation als Schock, als Überwältigung, als dass sie lange Zeit regelrecht erschüttert waren, also wie ein traumatisches Ereignis. Ne? Und wenn mich jetzt interessieren würde, wie war es für dich? Denn Matteo war ja zu dem Zeitpunkt schon 7 Jahre alt.
Es war ein völliger Schock. Also weil in diesem Moment auch die Unumkehrbarkeit der Sache klar war. Also ich komme aus der Nummer nicht mehr raus. Und vorher konnte ich immer noch hoffen, ja, es ist nur eine Entwicklungsverzögerung. Und es hat sich wirklich dieses schwarze Loch aufgetan. Und ich bin gefallen. Und ich hatte das Gefühl, so, jetzt ist alles vorbei. Die Zukunft ist nur noch schwarz. Ich hatte das Gefühl, auch ein Stück weit gescheitert zu sein. Ich habe, also was einmal reflektiert wurde, du hast es nicht geschafft, noch ein, das waren damals die Gefühle, noch ein gesundes Kind zu bekommen. Es war wirklich, ja, erschütternd. Auch wenn es spät war, aber dann diese, ja, diese definitive Aussage, so ist es und es ist nichts anderes. Es war auch ein bisschen so eine selber Schuldzuweisung. Was hast du falsch gemacht? Hast du irgendwas gemacht, was dazu geführt hat? Also jetzt retrospektiv, da kommen wir ja noch dazu, Gedanken, ja, die noch geprägt sind von vielen alten Mustern und Ängsten. Ich glaube, das macht keinen Unterschied, wann man diese Diagnose bekommt.
Und schwarzes Loch, tief fallen, das war ja eine Situation, die du jetzt beschrieben hast, die ja, dich erschüttert hat, die sagen, sicherlich alles hat oder verändert hat in dem Moment. Wie war da deine Situation in der Familie? Von wem gab es, also gab es Unterstützung? Von wem gab es die? Wie bist du? Wie bist du dann mit deinem Mann, mit der Familie? Wie seid ihr damit umgegangen?
Also als ich in dieser absoluten Situation der Verzweiflung war, das bin ich meinem Mann bis heute dankbar. Das war eine Zeit, wo wir mit Matteo Uno spielen konnten. Also ne, nach Farben, er konnte zumindest die Form der Zahlen erkennen. Und wir hatten dann ein Spiel, was wir mit ihm spielen konnten. Und dann meinte ich zu meinem Mann, völlig verzweifelt, wir werden ein Leben lang nur mit ihm Uno spielen können. Weil mit den Kindern, anderen haben wir ganz andere Spiele schon gespielt. Und dann guckt er mich an und mit einer Selbstverständlichkeit und tiefen Überzeugung sagt er dann zu mir, Pascal, dann spiele ich halt ein Leben lang Uno mit ihm. Wo ist das Problem? Wir haben doch ein Spiel. Und dieses Selbstverständnis, diese Leichtigkeit, das anzunehmen, die hat mich bis heute irgendwo getragen, zu sagen, ja, dann ist das halt so, dann machen wir das Beste drauf, dann spielen wir halt ein Leben lang Uno. Und das ist irgendwie so ein, ja, so ein Leitgedanke geblieben, dann, ja, dann machen wir das Beste draus. Das war eins, was mich absolut getragen hat in dem Moment. Und ja, für die Familie, Matteo war ja Teil der Familie, also das hat ja nichts daran geändert, ne? Es kam später so eine, im Laufe der Jahre eine Selektion im Umfeld, mit Menschen, mit denen man in Kontakt ist. Das ist auch so ein bisschen Thema für sich. Und was mich auch aufgefangen hat, ist, als ich beim Arzt war und wir haben dann darüber gesprochen, ja, es ist das WBS, war für mich so die Frage, ist es etwas Degeneratives? Und die meinten, nein, es ist nicht degenerativ. Der hat halt eine Lebenserwartung. Grundsätzlich, wenn dann nicht noch spezielle Erkrankungen dazukommen, wie jeder andere auch. Und darauf kann man aufbauen. Und dieser Gedanke zu sagen, wo, da sind wir beim Wachstum, ja, da kann auch was entstehen, da kann was wachsen, ich kann damit arbeiten, ich bin nicht handlungsunfähig, das hat mir ja dann wieder Kraft gegeben. Mhm.
Im Rückblick, wie würdest du das beschreiben, was war das, was dir, was ist das handlungswirksam oder dich wirksam zu machen, dir Kraft zu geben? Was ist das gewesen? Was hat das ausgemacht?
Wir haben wirklich viel Unterstützung erfahren. Also so oder so über die Jahre, als wir nicht wussten, dass es WBS, muss ich sagen, haben wir uns ein Netzwerk aufgebaut aus Ärzten, aus Therapeuten, in der Schule auch mit Sonderpädagogen, Verständnis in der Familie, Freunde, die sich auch ne, so ein bisschen geteilt haben, dass wir im Grunde die um uns herum gehabt haben, die uns unterstützt haben. Und zu schauen, das funktioniert zusammen. Das ist ein wahnsinniger Kraftaufwand. Das ist keine Frage, das kann man nicht schönreden. Aber wir haben uns halt ein Netzwerk aufgebaut, was uns immer wieder getragen hat und auf das wir zurückgreifen konnten. Und ja, das ist etwas, was uns dann den Umgang vereinfacht hat. Aber es musste immer von uns auskommen. Also die Initiativen zeigen und uns auch gegenseitig immer wieder sagen, es ist gut so, wir können damit arbeiten, wir können das gestalten, wir sind handlungsfähig.
Was war die Gewissheit oder hattest du so Gewissheit da drin, dass du wirksam sein kannst? Also was hat es für dich, was hat es für euch ausgemacht? Du hast schon gesagt, dass dein Mann da viel mit dir getragen hat in der Situation, dass es Freunde waren, Überzeugungen. Gibt es noch etwas anderes, was du benennen kannst, was so eine Quelle für dich war, die es ja verändert hat? Ne? Also du hast es ja beschrieben, es war so ein Schock, es war so ein tiefes Loch und dann bist du in so eine Handlungsfähigkeit gekommen. Gibt es da vielleicht noch etwas, was du benennen kannst, was dir genau dabei geholfen hat?
Es ist ein langer Prozess gewesen. Das ist nichts, was von heute auf morgen kommt. Also aus diesem Schockmoment rauszukommen und auch die, diese Verunsicherung, das Gefühl des Scheiterns und das Leben wird jetzt nicht so sein, wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe, gab es Momente, die so Wendepunkte waren. Ja, man sagt vielleicht diese Game Changer. Und zwar war das einmal ein Freund, ne, ich hatte mit dem gesprochen und er hatte auch meine Verzweiflung so ein bisschen gespürt. Ich hatte mit ihm geteilt, dass ich das Gefühl habe, ne, das ist, ich habe hier etwas nicht geschafft, ne, mit einem Kind mit Behinderung. Und ich bin dann vielleicht weniger wert als vielleicht jemand anders, der dann 3 Kinder bekommen hat und die haben alle keine Behinderung. Also ganz skurrile Gedanken. Und da meinte der zu mir, also man muss auch sagen, damals gab es noch Zivildienst und der hat auch den lang gehabt, 2 Jahre hat er in einer Wohneinrichtung für Menschen mit Behinderung gearbeitet. Und der meinte zu mir auch mit einer Fassungslosigkeit meiner Einstellung gegenüber, meinte, Pascal, du bist für mich sogar mehr wert. Also 3 Kinder ohne besondere Ansprüche groß zu ziehen, das kann ja jeder, meinte er. Aber so eine Herausforderung im Leben zu haben, so ein Kind, das hat für mich sogar noch mehr Wert, dass sie das macht und dass sie das Beste draus macht. Und das war für mich ein bisschen Wendepunkt, ja. Wenn man so systemisch denkt, mal das von einer ganz anderen Perspektive zu betrachten. Und das hat was mit meinem Selbstwertgefühl gemacht. Das ist bestimmt das eine. Ein anderer Punkt ist zu begreifen, was ist bedingungslose Liebe. Klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber muss mein Kind besondere Bedingungen erfüllen, Erwartungen erfüllen, damit es liebenswert ist? Und irgendwann habe ich für mich begriffen, nein. Also das sind vielleicht Mustervorstellungen, Erwartungen, die man hat, wenn man Kinder bekommt, eine Familie gründet. Und nein, mein Kind ist liebenswert. Ich bedingungslos, so wie er ist. Ich bin stolz auf ihn. Und auch diese Erkenntnis stärkt ungemein auch gegenüber der anderen Kindern oder auch die Menschen, die einem begegnen, weil ich mit sehr vielen Menschen zu tun habe. Also jeder ist wertvoll auf seine Art. Und vielleicht das Dritte, was für mich sehr entscheidend war, ist die Erkenntnis, es gibt keine Garantie für Glück. Und Glück machen wir uns selbst. Also ist es, weil ich so, also diese Situation habe, ein Kind mit WBS, heißt es, dass ich dann nicht glücklich sein darf? Nein, das hat nichts damit zu tun. Das Glück mache ich mir selbst. Ich kann das gestalten. Und das waren so die drei Punkte, also dieses Selbstwertgefühl und ja, die bedingungslose Liebe und dass ich mir mein Glück selber machen kann. Es gibt keine Garantie dafür, im positiven Sinne kann ich es mir aber auch selber schaffen.
Wenn du jetzt nochmal, du hast vorhin gesagt, es war so ein, naja, so ein Bild des Kartenspiels und die Angst davor, wir werden die ganze Zeit mit Matteo ein Leben lang nur Karten spielen können. Das hat ja auch, also UNO-Spiel macht ja auch sehr viel Spaß.
Wir spielen es bis heute total gerne. Und der gewinnt fast immer. Das ist so frustrierend. Wirklich.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Was war es denn, wenn du da nochmal zurückgehst, was war es denn, was noch hinter dieser Angst stand, dass es nicht mehr geben könnte als UNO spielen. War das ganz überwältigend jetzt als Gefühl oder war das schon relativ konkret? Was waren deine Befürchtungen da?
Ich glaube, als ich gegoogelt habe, also ganz schlimm, dass wir wie gefangen sind, also dass er nie selbstständig sein wird. Immer diese Abhängigkeit ist von uns. Also das war so das Gefühl, halt wirklich immer gefangen zu sein in diesem Korsett des WBS und der Dinge, die er vielleicht nie tun können wird. Also da war im Grunde noch nicht der Blick, was ist denn alles möglich, sondern eher so die Perspektive, ja, wenn er WBS hat, dann wird er wahrscheinlich das und das nie tun können. Und das ist etwas, was ja Angst gemacht hat.
Hast du in der Situation, als du im Internet nach Informationen gesucht hast, bist du ja vermutlich auch auf den WBS-Bundesverband gestoßen. Kannst du vielleicht dazu etwas sagen, wie da der Kontakt war? An der E-Mail stand ja auch, dass du beim Regionaltreffen warst vom WBS. Gab es sozusagen auch durch diesen Verband einen Einfluss nochmal auf diesen Verarbeitungsprozess für dich, für euch?
Der Kontakt zum Verband, der kam dann auch nochmal sehr viel später. Ich hatte dann auch recherchiert, ich hatte den deutschen und auch den Schweizer Verband dann gefunden. Das hat auch nochmal so den Blick eröffnet, was gibt es alles für Möglichkeiten. Ne? Also wie vielfältig ist das WBS? Also das ist ja auch eine Wahnsinnsbandbreite der Ausprägungen bei den Menschen mit WBS, das zu sehen. Und ja, auch darüber sehr viel mehr noch Informationen zu bekommen. Auch dann zukunftsgerichtet. Also wir sind ja jetzt in der Phase, ne, wo Matteo eben ins Erwachsenwerden geht, auch zu schauen, worauf sollte man zukünftig achten, dann Kontakt zu haben mit Eltern, die Kinder haben, die jetzt schon, keine Ahnung, 30, 40 oder sogar älter sind. Das ist etwas, eine Perspektive, die ich vorher halt nicht hatte. Also ich war sehr viel im Hier und Jetzt mit dem WBS. Und das sind so Punkte, die mir dann geholfen haben, nochmal, ja, ganz pragmatische Dinge wie, ne, woraus sollte man gesundheitlich achten in der Zukunft, wo kann man schon mal Vorsorge betreiben. Der Austausch zwischen Eltern ist total wertvoll, sich nicht alleine zu fühlen damit. Also diese Gemeinschaft gibt unheimlich viel Kraft auch. Also für mich ist es auch, aus der Gemeinschaft heraus wächst man ja auch, ne, dass man merkt, okay, das ist was, das hat auch sehr viel Gutes. Das eröffnet auch Menschen und Kontakte, zu denen hätte ich ja sonst nie Kontakt gehabt. Und das eröffnet nochmal eine ganz neue Welt. Und dieses Umfeld von WBS ist auch so wertvoll. Also dieses sehr Freundliche, dieses sehr Harmonische. Wir waren bei dem Bundesverband-Treffen dann in Deutschland. Auch
in Willingen, Treffen, ne?
In Willingen, genau. Ich hatte das auch später so geteilt. Wir waren das erste Mal, ne, in diesem Verband, auch haben so viele andere Menschen mit WBS gesehen. Also vorher kannten wir ja nur Matteo.
Pascal, das ganz kurz nochmal fragen. Ja. Ich hatte jetzt nicht mehr so auf dem Schirm. Wann habt ihr die Diagnose bekommen? Wie alt war Matteo da?
Der war 7.
Ah, 7, okay.
Das erste Mal bei so einem Verbandstreffen waren wir, Da war der 15.
Ah, okay. Mhm.
So. Mhm. Da war ich noch viel später. Mhm. Also vorher hatte ich nie einen anderen Menschen mit WBS gesehen und Matteo auch nicht. Also das hat wirklich auch nochmal sehr viel eröffnet und auch Verständnis für das WBS-Syndrom gegeben. Mhm.
Wir hatten beide ein Vorgespräch, ein kurzes, und da hattest du gesagt, dass du nicht in die Rolle kommen möchtest, die ganze Zeit über Matteo zu berichten und seine Perspektive, und hast du mir gesagt, dann soll ich ihn lieber selber fragen. Jetzt frage ich dich aus deiner Perspektive, war das jetzt auch eine relevante Information oder eine wichtige Information für Matteo, dass er das WBS hat? Setzt er sich damit auseinander? Hat er euch danach gefragt oder sprecht ihr mit ihm darüber?
Ja, es ist eine relevante Information, also dass per se sich damit auseinanderzusetzen, dass er ein Mensch mit Behinderung ist, also dass er behindert ist. So. Und ich glaube, dass es ist in einem Umfeld groß geworden, das wirklich sehr integrativ und inklusiv, also immer noch ist, also sowas als Kindergarten, Schule. Und er hatte selber sehr wenig Kontakt zu anderen Menschen mit Behinderungen, bis gar nicht, weil er einfach in diesem Umfeld groß geworden ist. Also das hat sich auch ergeben über die Jahre. Also ne, das ist jetzt, man will das nicht schöner beschreiben, als es ist, aber de facto, ja, in unserer Familie, Umfeld, Freunde, Schule, das hat sich alles so entwickelt. Und dieser Schritt mit WBS, ja, das war wichtig, auch für ihn zu sehen, also A, er ist nicht allein, es gibt andere wie er, weil er schon gemerkt hat, da ist ein Unterschied zwischen ihm und den, ne, seinen Freunden, seinem Freundeskreis. Auch diesen Begriff der Behinderung zu relativieren, also dass es nicht was Schlechtes ist, weil ne, man hört, oh, du bist behindert oder das ist voll behindert, so als Schimpfwort. Sich halt damit auch auseinanderzusetzen. Ja, und zu sagen, so, das ist auch, dass er auch ne, Schutz erfahren kann, dass wenn er ne, Schwierigkeiten hat, dass er das auch artikulieren kann, hallo, ich bin behindert, ich habe das WBS, dass man auch in Notsituationen oder Situationen, wo er Hilfe braucht, das artikulieren kann. Also insofern war das ein wichtiger Schritt, auch seinen Lebensraum damit zu erweitern, unbedingt. Ne? Und ja, hin und wieder ist er auch, muss man sagen, nutzt er das auch gegen uns? Es gab eine Situation, da dachte ich nur, super. Ja, meinte ich zu ihm, ja komm, das musst du auch noch aufräumen. Und der war irgendwie müde von Tag, der meinte, nein, das kann ich nicht, ich bin ja behindert. Und dann dachte ich, echt jetzt? Ich meine, da war ich so ein Totschlag-Aussage. Dann dachte ich ja, Behinderung schließt Cleverness.
Ja, genau, da gibt es die Fachfloskel für Instrumentalisierung der Diagnose.
Oder? Ja, das ist so geil.
Jetzt ist der Behinderungsbegriff schon gefallen. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es ja als Mutter oder als Familie auch nochmal ein Thema ist, sich ja damit auch auseinanderzusetzen und auch daran zu wachsen, das anzunehmen. Wie ist es gelungen? Oder vielleicht frage ich nicht ganz so groß, wie gehst du mit diesem Begriff um?
Auch das war ein Prozess. Am Anfang fühlt sich das komisch an, weil das ist ja nichts, was man sich ausruht. Das ist ja nicht so, dass ich sage, oh, ich möchte 3 Kinder haben und bitte 1 mit Behinderung. Das fühlt sich erstmal befremdlich an. Aber auch da mit der Zeit haben wir uns dafür entschieden, oder stehen ganz offen mit dem Begriff umzugehen, weil er ist ja allgegenwärtig. Also ne, es gibt einen Behindertenausweis, es gibt Behindertenparkplätze, es ne, im ganzen Umfeld findet man diesen Begriff immer wieder. Und das ist auch, finde ich, legitim. Ich glaube, die Schwierigkeit ist eben, das zu relativieren vor dem, was ich vorhin schon meinte, Behinderung als Schimpfwort, das im Grunde zu entkräften dadurch, weil ich Matteo auch mitgegeben habe, zu sagen, ich bin ein Mensch mit Behinderung, ich habe eine Behinderung, beschreibt auch, dass er schützenswert ist und dass er hilfsbedürftig ist und das auch im positiven Sinne. Das bringt ja auch Vorteile mit sich, eine Unterstützung, ein Verständnis für seine Situation. dass auch ganz pragmatische Sachen in der Schule fand er dann auch gut. Ja, dadurch, dass ich halt eine Behinderung habe und im integrativen Teil bin, muss ich nicht die schwierigen Klassenarbeiten von den anderen schreiben. Ich habe eine Schulbegleitung, die neben mir ist. Ich habe die Unterstützung, das haben die anderen nicht. Also auch herauszustellen, was ist das Gute, was damit einhergeht. Und ich hatte auch meine Situation, also dass es anderen schwierig fiel, diesen Begriff zu nennen, mir gegenüber, wenn es heißt, ach, du hast ein behindertes Kind. Ich war mal in Situation mit einem Kollegen im Auto, der meinte dann halt irgendwie zu mir, ja, ich weiß nicht, ob das sagt, es tut mir leid, oder du hast ja ein krankes Kind. Und dann ging mir nur durch den Kopf, als ich meinen Sohn heute Morgen gesehen habe, da hat er sich noch bester Gesundheit erfreut. Du, der ist behindert, der ist nicht krank. Mhm. Und ja, also diesen Begriff so zu enttabuisieren und sagen, ja, dieser Begriff Behinderung ist überall. Also insofern finde ich das okay und auch Matteo darin zu bestärken, dass wenn jemand sagt, du bist behindert, dann sagt er, ja, das ist auch gut so.
Mhm. Ja, ist ja dieses Spannungsverhältnis, was du beschreibst. WBS gilt ja auch als seltene Erkrankung. Mhm. Ich denke, dass es ja auch für den Verband zum Beispiel wichtig war, das anzuerkennen für die Einzelpersonen, weil ja damit bestimmte Unterstützung im Hilfesystem, ne, verbunden sind. Und auf der anderen Seite sagen die Personen, die WBS haben, ja, ich fühle mich jetzt an der Stelle nicht krank, sondern das ist ja mein Leben, das ist meine Lebenssituation. Genau, und diese Widersprüchlichkeit, ne, die zu thematisieren und zu sensibilisieren, letztendlich führen wir ja auch dafür dieses Gespräch hier, ne, und den Podcast genau an der Stelle. Was mich jetzt interessieren würde, ist die Perspektive jetzt deiner Rolle als Mutter. Was sind denn für dich so besondere Herausforderungen gewesen bei der Annahme der Situation, die du eben beschrieben hast?
Erstmal, das, was ich vorangegangen schon mal gesagt habe, das Thema Umgang mit mir selbst, also wie sehe ich meinen eigenen Wert, also die Wertschätzung für mich selbst, wie gehe ich mit diesem Gefühl des Gescheiterns um und mich wiederum zu stärken, also ganz bei mir zu sein und sagen, nein, das ist alles gut, du hast nichts falsch gemacht, du bist ein wertvoller Mensch und du kannst im Grunde dein Leben gestalten und muss das auch. Also mich in dieser ganzen Sache nicht zu vergessen, weil ich bin nicht nur die Mutter eines Kindes mit WBS, sondern ich bin auch die Mutter von noch zwei anderen Kindern. Ich bin die Ehefrau meines Mannes. Ich bin quasi die Rolle, die ich beruflich habe, die war ja unterschiedlich in den letzten Jahren. Ich bin auch ich einfach als Frau. Also ich habe ja mein eigenes Leben. Matteo wird irgendwann mal aus der Tür sein, meine beiden anderen werden aus der Tür sein. Also mich damit auseinanderzusetzen und mir das auch ganz bewusst zu machen, dass ich mich in dieser ganzen Situation nicht vergesse, weil ich davon felsenfest überzeugt bin, dass ich nur als erfüllte und zufriedene Mutter auch eine gute Mutter bin. Und ich mir gesagt habe, Matteo wird nie sagen, oh, ich bin dankbar, dass du dich für mich aufgegeben hast. Das glaube ich nicht. Und dass ich immer das für mich gesagt habe, okay, ich muss bei mir selbst anfangen. Die Achtsamkeit für mich selbst. Und wenn ich das schaffe und ganz bei mir bin, dann kann ich auch mit meinem Umfeld umgehen. Es gibt ja dieses Bild im Flugzeug, ne? Setz die erste Gasmaske auf und dann kümmere dich um die anderen. Das hört man immer wieder, aber ich liebe dieses Bild. Ich finde das so passend.
Weißt du was, es lag mir eben tatsächlich auf der Zunge, genau das Bild zu nehmen. Ja.
Ja, und das ist halt etwas, wo ich immer sage, für mich immer sagt, mach, was dir Spaß macht. Ne? Sieh zu, dass du ein erfülltes Leben hast. Und das ist dann das, was ich meinte, diese Garantie für Glück. Ja, und dann gestaltest du dir dein Glück, dass du zufrieden bist und nicht später bereust, ach, hätte ich doch. Was hat dich denn daran gehindert? Ne? Also das ist etwas, dieses für sich sorgen. Und das gibt auch Kraft und Energie zu sagen, ja, ich habe was geschaffen. Und das überträgt sich dann wiederum auf den Matteo, also, ne, oder meine anderen Kinder zu sagen, so diese Energie, die ich mit in mir habe, die auch übertragen zu können und da auch eine Vorbildfunktion zu sein, sagen, ja, das schaffst du, stell dich mal nicht so an.
Ja. Ja, klar, und es ist, wir sind ja auch als Erwachsene ganz große Vorbilder, nicht nur also Rollenvorbilder, ne, für die Kinder, für die Kinder im Allgemeinen, insbesondere für unsere. Und zum einen natürlich können wir da Sachen sagen und das andere ist, es vorzuleben und es zu machen. Ich frage jetzt doch so konkret nach, was ist denn das, was dir persönlich Kraft gibt und Energie gibt? Wie sorgst du für dich gut?
Also mir gibt Kraft und Energie, wenn ich das Gefühl habe, etwas gestalten zu können. Also wenn ich gerade etwas bewegen kann, wenn ich das Gefühl habe, hier wächst etwas, das gibt mir Energie. Wiederum, wenn ich das Gefühl habe, ich stehe still, es geht einfach nicht weiter, das ist etwas, das raubt unheimlich viel Kraft. Und ja, das ist auch etwas, ne, glaube ich, grundsätzlich nach außen trage. Ich hatte mal anders, wurde ich gefragt, ja, das Thema Komfortzone. Ich glaube, gerade wenn man immer wieder aus dieser rausgeht und sich Neuem stellt, kann man halt, ne, die Perspektiven erweitern, kann man wachsen, kann man Kraft tanken, kann auch auf die Nase fliegen, das soll man auch. Also bitte daraus lernen und, ne, ich sage immer bei den Damen, ne, Krönchen richten und dann geht's weiter.
Apropos auf die Nase fallen, wie machst du dann sozusagen diese Entlastung? Oder gibt es ja bestimmt auch nochmal, läufst du, rennst du, fährst du, bist du manchmal Fallschirmspringerin oder hast du irgendwelchen extravaganten Hobbys, denen du da nachgehst oder Leidenschaften?
Also Bewegung ist mir sehr wichtig. Also ich bin überzeugt, ich glaube daran, ich glaube, das ist auch wissenschaftlich erwiesen, du bist ja der Wissenschaftler, dass die kognitive Entwicklung 1:1 mit auch der, ne, Bewegung und der, ne, physischen Entwicklung einhergeht. Das ist etwas, das habe ich für mich, also so bin ich auch groß geworden, immer, also ich brauche die Bewegung jeden Tag, sage ich so, circa eine Stunde Sport, das muss irgendwie klappen. Und selber bin ich ja durch immer so ein bisschen Laufen, Fahrradfahren und Schwimmen, das sind so die drei Sachen, die ich gern mache. Und die habe ich diesjährig das erste Mal so in Triathlon, in so einem Kurztriathlon vereint. Und das ist auch diese Bewegung, die mir viel Kraft und vor allem Ruhe gibt. Also sich nicht so stressen zu lassen. Und bezogen auf das WBS ist für mich auch, habe ich auch zugesehen, dass nicht nur Matteo, aber auch die anderen Kinder sich immer viel bewegen, weil das macht den Kopf frei, da lassen sich neue Verknüpfungen bilden und entwickelt sich damit wirklich nochmal richtig weiter. Und wie gesagt, es gibt eine innere Ruhe und Ausgeglichenheit.
Und wenn ich dich jetzt gleich so in personaler Ausspruch challengen darf, was erlaubst du dir denn gerade noch nicht in deiner Rolle als Mutter?
Ich versuche mir in meiner Rolle als Mutter möglichst alles zu erlauben, was Spaß macht. Also natürlich sind irgendwann mal Grenzen, aber das ist, ich glaube, ich spüre keine Grenzen, weil ich sage, in dem Moment ist es nicht das Richtige, was auszuprobieren. Ich hätte jetzt gar kein Beispiel, ich weiß es nicht. Also im Moment würde ich keine großen Risiken eingehen, die gesundheitsgefährdend sind. So, weil ich einfach sage, meine Familie und auch mein berufliches Umfeld, ne, unser Unternehmen, unsere Mitarbeiter, die sollen sich auf mich verlassen können. Also gehe ich keine unnötigen Risiken ein. Das fände ich verantwortungslos, weil ja andere auf mich bauen und das möchte ich auch gerne, ne, dass sie wissen, die können sich auf mich verlassen, aber ich erlaube mir schon alles, was Spaß macht.
Das hört sich toll an und ich frage jetzt doch nochmal in die Richtung deines Ehemanns, weil du hast das angesprochen und ich glaube, sondern es ist ja ein wichtiges Thema, dass man ja nicht nur in der Rolle der Mutter ist, sondern es gibt ja auch, wenn man in einer Paarbeziehung ist, ne, die Konstellationen, wie schaffst du das, mit deinem Mann so lebendig zu bleiben, in Kontakt zu bleiben? Lebendig meine ich jetzt, dass ihr ja im Gespräch seid. Ne? Du hast es schon gesagt, eine Variante ist das UNO-Spiel. Da kann man ja nebenbei erzählen, bei uns zu Hause, ich spiele auch sehr gerne mit meiner Frau und auch mit meinen Eltern Skibbo.
Oh, und, lieben wir auch.
Ja, ja, genau. Cool. Und da kann man ja auch nach Strategie die anderen ein bisschen ablenken, indem man dann nochmal bestimmte Themen auf den Tisch bringt. Aber jenseits dessen, wie macht ihr das? Nehmt ihr euch in der Woche Zeit, dass ihr miteinander zu einer bestimmten Zeit sprecht? Oder wie würdest du sagen, was ist das Band, was euch jetzt auch als Paar zusammenhält?
Das ist schon eine sehr tiefgreifende Frage.
Ja, ne,
wenn du, alles gut, nee, das ist richtig, das war alles gut. Ja, also ich glaube, die Dinge dann anzusprechen, wenn sie einfach da sind. Also wir sind auch gewachsen in dieser Beziehung. Also so eine Familie, eine Partnerschaft, das ist ein System. Ne? Das entwickelt sich kontinuierlich mit äußeren Einflüssen, die passieren. Und es geht auch immer wieder darum, sich neu zu kalibrieren. Also immer wieder so einen Haltepunkt zu machen, zu sagen, so geht's dir damit jetzt noch gut? Oder es passiert hier gerade etwas, was macht das mit dir? Und das in den Momenten anzusprechen und nicht abzuwarten, das irgendwie auszuhalten und sagen, nee, jetzt lieber nicht. Und ich glaube, das haben wir über die Jahre gelernt. Also am Anfang waren wir nicht so gut drin, sind über die Jahre besser geworden. Ich glaube, als Familie, vielleicht so dieses Stichwort Resilienz, so eine Situation wie mit Matteo zu haben, das hat uns aus so vorgeschriebenen Pfaden irgendwie rausgeholt. Also unsere Lebensläufe, die wir am Anfang hatten, dann haben wir diese zwei Kinder bekommen. Also wir haben junge Mädchen, also die Geschwister sind junge Mädchen. Und das sah alles so geradeaus. Mhm. Und dann kam Matteo. Dann sind wir von dieser, vielleicht bildlich, dieser Autobahn, mussten wir abweichen. Das ist irgendwie ganz anders gekommen. Und anstatt, dass wir in eine Sackgasse gefahren sind, was es, ne, dieses schwarze Loch erstmal sich angefühlt hat, haben sich auf einmal so viele neue Wege, Panoramen eröffnet. Wir mussten auch mal abbremsen, ne, und um uns herum gucken. Und das hat sehr viel mit uns gemacht. Also uns überhaupt das zu erlauben, andere Perspektiven einzunehmen. Es hat uns, ne, neue Kontakte auch nach außen gegeben. Wir haben Menschen, Situationen kennengelernt, die hätten wir sonst nie kennengelernt ohne Matteo. Wir wären so in alten Mustern drin gewesen und hätten nie über diesen Tellerrand geguckt.
Darf ich da an der Stelle mal nachfragen, ja, was ist es? Kannst du mal eine Situation beschreiben, wo du sagen würdest, die hättet ihr so nicht erlebt oder war neu oder hat sich daran ergeben?
Was ganz Profanes, aber das war sehr schön, weil das bis heute anhält. Und zwar, irgendwann mal kam Matteo mit so einem kleinen Flyer und sagt, ach, ich habe mit meinem Kumpel gesprochen und wir sind eingeladen zu einem Hinterhofkonzert. Und dann dachte ich, what? Hinterhofkonzert? Keine Ahnung. Und da habe ich gesagt, ich habe versprochen, wir gehen dahin. Ich so, ja super, weil ne, die sind ja sehr kontaktfreudig, die WBSler, die reden ja mit denen. Matteo ist wahrscheinlich wie andere bekannt wie ein bunter Hund bei uns hier in unserem Viertel, würde ich mal sagen. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, wenn Matteo das versprochen hat, dann gehen wir da mal hin. Und dieser Hinterhof, der sich aufgemacht hat mit so einem selbstorganisierten Konzert, das war ein, das war eine Band, die kam, glaube ich, irgendwie aus England oder Amerika durch Kontakte durch diese Familie, die das organisiert hat. Und das war so eine magische, wundervolle Welt in diesem Moment, in diesem Hinterhof. So viele liebe Menschen, die einfach nur da waren und den Moment zu genießen, geteilt haben. Wir waren willkommen. Wir kannten die überhaupt nicht, aber Matteo hat uns dahin geleitet. Also das ist diese ganze Chose, die sie damals angefangen haben bei uns den Ort, die gibt es heute immer noch und wir haben totalen Spaß dabei zu sein. Und Matteo hat uns durch seine Art zu vernetzen und zu verknüpfen auf einmal aus diesem, was hätten wir an diesem Samstagabend gemacht, keine Ahnung, vielleicht Fernsehen geguckt oder so, der hat uns in eine ganz andere Welt gebracht. Und ich finde, das ist so symptomatisch ein bisschen dafür. Er schafft es immer wieder und das ist etwas, das wir versuchen ein bisschen abzugucken. Lass uns mal die andere Facette gucken. Ach, mit der Person sprichst du sonst nie, dann sprich doch mal mit der. Also, und diese Welt zu öffnen, das ist ein Geschenk. Das Hinterhofkonzert, das war toll.
Kannst du vielleicht so ein paar Worte nochmal sagen zu der Situation in der Schule und jetzt auch zum Übergang in die Arbeitswelt, Stichwort Berufsorientierung?
Also die Schule ist für ihn, würde ich sagen, gut gelaufen. Also wir hatten uns alle Optionen angeguckt an Förderschulen und Gesamtschulen und schlussendlich haben wir ja den Weg der kleinen Schritte gewählt, dass er in einem sozialen Umfeld ist, in dem er sich wohlfühlt. Das war dann die Gesamtschule und haben dann ja von Halbjahr zu Halbjahr geguckt, geht es ihm gut? Das ist die Hauptsache, ne? Geht es ihm gut? Wie fühlt er sich in seinem Umfeld? Wie gut ist er integriert? Wird er aufgenommen? Und haben dann gesagt, wenn es irgendwann mal einen Punkt gibt, wo es ihm nicht gut geht, er überfordert ist, da hatten wir die glückliche Situation hier, wo wir wohnen, dass es da mehrere Förderschulen gibt, dass die, mit denen war ich in Austausch, gesagt haben, Frau Perot, wir nehmen Ihren Sohn jederzeit zu uns. Es gab auch Kollaborationen zwischen der Gesamtschule und den Förderschulen, ein paar Projekten. Und ja, schlussendlich hat er seine Schulzeit an der Gesamtschule beendet. Er hatte auch durchgängig eine Schulbegleitung in der integrativen Klasse. Und ja, jetzt ist dieser Übergang und das ist auch wieder eine Phase des Ausprobierens. Na, da gibt es ja auch viele Optionen von, er ist jetzt in einer Arbeitsmaßnahme, auch in der Werkstatt zu arbeiten. Und da geht es halt darum, das ist sehr individuell, immer wieder zu schauen, ne, wo fühlt er sich wohl, wo ist er angenommen, wo ist er nicht überfordert, hat aber auch Raum zum Wachsen. Also weil auch er hat, ja, er hat auch vorstellen für sein Leben, er will nicht stillstehen, ja, sich weiterentwickeln können und auch diesem Wunsch halt nachzukommen. Ja, da befinden wir uns gerade. Das ist sehr viel ausprobieren.
Kannst du da etwas plastischer machen? Also welche Maßnahme vom Arbeitsamt und was bedeutet ausprobieren jetzt konkret?
Das ist die Unterstützung Beschäftigung der Arbeitsagentur. Da arbeitet er in einem Hotel- und Konferenzzentrum im Service. Und das Ausprobieren ist halt zu schauen, ist es etwas, was er halt langfristig machen kann. Also er hatte angefangen mit Praktika schon in der Schulzeit. Er war in verschiedenen Unternehmen. Wir haben mal geguckt, wo könnte das gehen. Schlussendlich war er halt dort in so einem Langzeitpraktikum. Und die haben gesagt, ja, wir können uns vorstellen nach der Schule, dass er dann auch weiter noch bei uns tätig ist und dann zu schauen, passt das, weil auch die Unternehmen müssen eben schauen, wie gut können sie auch Menschen mit Behinderung, das ist ja hier geistige Behinderung, das ist ja nochmal was anderes als körperliche Behinderung, die in unseren Arbeitsalltag mit zu integrieren und dann immer zu schauen, was sind die Optionen, wenn es nicht klappt, also uns auch offen zu halten, ne? Den Weg in die Werkstatt, was auch ein sehr guter Weg ist, also es ist keiner gut, keiner schlecht. Man muss den passenden für das Kind finden, also für den jungen Erwachsenen. Ich hoffe, das ist plastisch
genug. Und das Thema Wohnen, ist das für, also sowohl für Matteo als auch für euch jetzt schon relevant? Bereitet ihr da etwas vor? Bekommt ihr da Unterstützung? Wie geht ihr da ran?
Im Moment ist das noch on hold, würde ich sagen. Die Baustelle haben wir uns noch nicht aufgemacht. Perspektivisch, das besprechen wir halt mit Matteo auch, ist, dass er auch ein selbstständiges Wohnen hat, ne, in einem betreuten Umfeld oder aber selbstständig im Sinne losgelöst von uns. Aber das ist etwas, das machen wir so als nächsten Schritt in ja, sehr naher
Zukunft. Jetzt hattest du schon mehrfach angedeutet, auch die berufliche Perspektive. Und da würde ich doch gerne nochmal drauf zu sprechen kommen, weil also zum einen ist es ja wirklich drei Kinder, so wie du es schon gesagt hast. Drei Kinder kann jeder, hattest du irgendwie vorhin so missioniert. Davon sind wir weit entfernt. Wir haben zwei Jungs und das ist fantastisch. Aber das immer Familie und Beruf da unter einen Hut zu bekommen und dann noch ein drittes Kind und dann ja nochmal unter, ich sage jetzt mal, schon etwas besonderen Bedingungen. Wie gelingt dir das? Wie kriegst du das alles unter einen Hut?
Ja, gute Frage. Das ist ein, ja, vor allem, weil wir, ich glaube, uns ein gut funktionierendes System aufgebaut haben in all den Jahren. Und ich glaube, vor allem mein Mann und ich, wir bilden ein wirklich sehr gutes, starkes Team, können uns aufeinander verlassen und unterstützen uns in dem, was wir tun und auch wie wir individuell wachsen wollen. Also, dass man sich nicht gegenseitig einschränkt, sondern ganz im Gegenteil versucht, gegenseitig Möglichkeiten zu eröffnen und von diesem Hintergrund uns halt ja eine Struktur, ein System aufgebaut haben, dass es uns halt ermöglicht, ja, und die Familie zu leben, uns jeweils, wie wir es haben, beruflich, aber auch persönlich weiterentwickeln zu können. Und das geht natürlich nicht alleine oder ohne Unterstützung. Ich habe eine Familie, gerade meine Mutter, die dann auch, als sie Kinder klein waren, immer da war. Sie auch selbst berufstätig, ne, aber trotzdem ermöglichen, dass wir dann ein Netzwerk hatten von Freunden, ne, die auch da waren, wenn wir es gebraucht haben, aber auch gegenseitig, ne, selbstverständlich. Nachbarn, ganz liebe, die quasi dann familienähnlich wurden. Also das spielt alles zusammen. Man muss halt machen. Also da mutig sein, sagen, okay, und ich mach's trotzdem. So. Oder gerade eben so.
Du hattest das angedeutet, beruflich bist du im Personalbereich und da geht's ja doch auch um Wachstum, um Herausforderungen, um Ängste. Kannst du denn da auch deine, also bringst du deine Erfahrungen, die du ja jetzt gesammelt hast, schon im Umgang mit Behinderung, mit den Ängsten, mit all diesen großen Themen, die du hier angesprochen hast, kannst du das da einbringen? Ist das Teil davon?
Also ist es das unmittelbar, also ist es allgegenwärtig? Nein, es ist ein sehr privates Thema. Also es ist ja Teil von mir, von meinem Leben, meiner Persönlichkeit. Das ist nichts, was ich nach außen trage oder tragen muss. Jeder hat seine Päckchen zu tragen und ich mache mich jetzt dadurch nicht besonderer als andere. Aber selbstverständlich, klar hat das auch einen Einfluss darauf, der Umgang mit Veränderungen, mit Ängsten, auch mit unterschiedlichen Bedürfnissen von Menschen, die mir helfen, da noch besser mit umzugehen oder auch ja, Menschen zu begleiten. Also vielleicht dieses große Thema, ne, Diversity und Integration, da gehört viel dazu. Ich denke schon, dass ich da eine höhere Sensibilität habe, zu überlegen, was brauchen Menschen, wo können ihre Ängste sein, sie in diesen Veränderungen zu begleiten und auch zu sagen, egal was passiert, wir können die Dinge gestalten, wir können es gemeinsam tun. Und das ist sicherlich etwas, das gerade durch die Erfahrungen und ne, die Entwicklung, die ich auch persönlich mit meiner Familie so genommen habe, mir hilft, dann auch besser mit umzugehen und auch ja, authentisch zu sein.
Naja, erfordert ja auch viel Mut, dass auch die Themen ja, angesprochen werden, die häufig zu Blockaden ja auch in der Kommunikation oder im Alltag kommen können. Ne?
Ja, es ist auch das Thema umzudenken. Also ich glaube, mit Matteo und auch per se mit einem anderen Gehirn zu tun zu haben. Das ist ganz, versuche ich mal zu beschreiben. Also er denkt ja anders als wir in der Herangehensweise, ne, an dieses logisch-assoziative. Das funktioniert ja bei ihm anders. Und dann trotzdem, also ich bin ein sehr zahlen auch getriebener Mensch. Also ich habe so zwei Extreme. Einerseits soll schon dieses Kreative. Andererseits bin ich auch extrem zahlengetrieben und logisch. Also das ist und zu sagen, ey, dass er dann gerade mit ne, so Mathe, Zahlen, Größenordnungen, dann zu sagen, ey, Mist, das geht ja gar nicht bei ihm so in den Kopf rein, ne, wie bei meinen beiden anderen, die sind halt auch eher so zahlenlastig und stark, ja, also sind sehr stark im logischen Denken. Da habe ich gesagt, so, wie machst du das? Und das hat mich gezwungen, wirklich umzudenken. Wie kann ich ihm trotzdem ein gutes Gefühl, ne, für Zahlen geben, für Größenordnung, für etwas, was auch notwendig ist, ne, für eine Selbstständigkeit. Und das ist auch etwas, dadurch, dass ich per se immer wieder anders denken muss. Also ich kann die Mathe nicht so beibringen wie bei den beiden anderen oder das Lesen oder das Schreiben, ne, das kann der halt alles rudimentär. Das auch im Berufsleben zu schauen, die Mitarbeiter, die denken halt nicht alle gleich, die haben nicht alle die gleiche Perspektive, die werden nicht das, was ich ihnen vermitteln möchte oder muss, also werden die alle gleich auffassen und verstehen können. Also diese subjektive Wahrnehmung, sich das immer wieder bewusst zu machen und sich mal in die Perspektive, ne, in die Schuhe der anderen zu stellen, sagen, was brauchen die, wie nehmen die das auf? Und wenn ich keine Ahnung davon habe, so einfach mal zu fragen, wie hast du das jetzt verstanden? Wie ist das bei dir angekommen? Also das ist schon etwas, wo ich mir Gedanken mache. Das hat auch mit Zahlen zu tun. Also ne, ich arbeite auch, ne, HR-Controlling und alles, zu schauen, wie interpretiert man die Zahlen? Was hat das zu tun? Was macht das mit einem Menschen, wenn er eine Zahl sieht, die aus dem HR kommt?
Entschuldigung, was heißt HR?
Also Entschuldigung, Human Resources, also, Personal, genau. Entschuldigung.
Ja. Mhm. Okay. Mit Blick auf die Zeit, die das Gespräch mit dir verfliegt wie im Fluge, weil es echt so interessant und spannend inspiriert ist. So eine Frage am Ende bei mir ist so ein bisschen immer zukunftsgerichtet. Wenn du dir vorstellst, du hättest einen Koffer mit 1 oder mehr Millionen Euro, wo würdest du den gerne investieren und hinpacken jetzt im Kontext von WBS-Forschung? Vielleicht gibt es ja auch noch einen anderen Bereich, wo du den reinsteckst. Oder zumindest in den Kontext von WBS, sagen wir mal so.
Also gerade in Bezug, wo wir uns gerade befinden in der Phase, ne, mit Matteo, diesem Übergang von Schule, Elternhaus zum selbstständigen Wohnen und Arbeiten. Also das, was wir uns vorstellen könnten, das war auch so mein Mann, vielleicht ein Umfeld dazu schaffen, wo, oder so ein Projekt aus so einem Geld, ne, aus so einem Pott zu schaffen, indem man so dieses kombinierte Wohnen und Arbeiten hat, was jetzt vielleicht losgelöst ist von den Angeboten einer Werkstatt, die ja sehr produktionsorientiert sind oder so mechanisch orientiert sind. Warum sollte man nicht so ein kombiniertes Wohnen und Arbeiten haben, dass man dann ein Serviceangebot hat? Wie zu sagen, ne, du hast in dem Haus, habt ihr, ne, betreutes Wohnen, unten wäre zum Beispiel, ich weiß nicht, eine Gastronomie, ein Café, sonstiges. Und man könnte solche Angebote machen in verschiedenen Orten, so dass man trotzdem immer noch so ein betreutes Umfeld hat und sie auch die Möglichkeit haben, sich vielleicht in ganz anderen Bereichen, also kreativen, kommunikativen Bereichen, zu entwickeln und zu arbeiten. Also solche Projekte fände ich spannend und mit so einer Million absolut unterstützenswert.
Pascal, also als allererste danke ich mal Familie Plöger, auf deren Initiative ich dich jetzt kennenlernen durfte und du in den Podcast gekommen bist. Und natürlich danke ich dir ganz, ganz herzlich für ja das berührende, tolle Gespräch, deine Einblicke, die du ergeben hast, deinen Prozess der Verarbeitung. Und ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass es auch Familien was heißt inspiriert, das ist ein blödes Wort, dass es einfach Familien doch nochmal in Kraft gibt oder Energie gibt oder eine neue Perspektive einfach auf Sachen zu schauen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Zeit.
Ich möchte dir auch danken. Also ich finde das unheimlich wertvoll, dass du diese Plattform überhaupt bereitstellst. Ich kann mir vorstellen, nicht nur ich weiß, wie viel Arbeit sowas bedeutet. Und ich finde es ganz großartig, dass du das zusätzlich zu deinen eigentlichen Verpflichtungen, die du ja in deiner Funktion hast, machst. Ich glaube, das gibt Menschen halt sehr viel Halt und Sicherheit und Perspektive. Also danke dafür. Und vielleicht ganz abschließend immer sagen, einfach mutig sein. Einfach die Sachen ausprobieren. Es gibt nichts, was Grenzen vorschreibt. Wir können unsere Grenzen selber austesten. Und wenn man mal auf die Nase fällt, ist nicht schlimm. Geht wieder auf jetzt.
Wow, wenn das jetzt kein pastorales österreichisches. Schlusswort war, wie kann man das besser beenden? Ich danke dir ganz, ganz herzlich und wünsche dir, ja genau, wir bleiben in Kontakt hoffentlich und bis bald mal wieder.
Ja, bis dann.
Tschüss.
Das war Mehr als freundlich, der Podcast zum Williams-Beuren-Syndrom. Mit Professor Ingolf Prosetzky. Wenn dir der Podcast gefällt oder du Fragen und Themenvorschläge hast, schreib eine Nachricht per Mail an podcast@w-b-s.de, poste auf Instagram oder schau dir weitere Infos zur Folge auf der Internetseite an.